wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Triple Double, der NBA Talk mit den Basketball-Experten Felix Amrain und Andreas Thies. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Willkommen bei Triple Double, dem Magazin über die NBA auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite begrüße ich Marius Winzler und Lars Kiele. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Wir haben ja bereits in einer Vorschau über die Eastern Conference gesprochen und wollen uns nun der Western Conference widmen. Und wir sind ganz ehrlich, da gibt's ein bisschen mehr zu reden und vor allen Dingen gibt's da die deutlich interessanteren Teams. Die Golden State Warriors thronen natürlich über allem, wollen dieses Jahr zum vierten Mal in Folge und als fünftes Team überhaupt in die vierten Finals nacheinander einziehen. Die Statistik sagt übrigens nichts sonderlich Berauschendes, wenn man das dann sagt. Zwei dieser vier Teams haben dann natürlich das vierte Finale verloren und eines dieser vier Teams, das sind die Boston Celtics, der frühen NBA-Jahre. Also da weiß man schon, dass es nicht so leicht ist, das zu schaffen, was die Golden State Warriors anstreben. Und es wird sowieso nicht leicht, denn es gibt da ja noch weitere Teams, die San Antonio Spurs, die wenig gemacht haben, aber irgendwie immer auf dem Zettel stehen. Die Houston Rockets haben sich massiv verstärkt, genauso die Oklahoma City Thunder. Wir sind gespannt, was die Los Angeles Clippers zu leisten imstande sind. Aber anfangen, da wollen wir ganz, ganz unten. Und da stehen die Phoenix Suns oder standen die Phoenix Suns im letzten Jahr. Um Eric Bledsoe, Devin Booker, Tyson Chandler ist dieses Team nach wie vor aufgebaut. Tyson Chandler gefühlt mittlerweile ja auch so in einem Alter wie Vince Carter. Dabei ist er erst 35. Aber Marius, es gibt jetzt nicht so richtig viel, was irgendwie Hoffnung macht für die Phoenix Suns. Sie haben natürlich im Kern ein relativ junges Team, ergänzt um einige alte Spieler. Und das Ziel muss sein, dieses Team zu entwickeln, ohne den alten Spielern zu viel Ego-Zocker Freiräume zu lassen, oder?
Nein, also Phoenix ist tatsächlich immer noch im Umbruch. Jetzt haben sie natürlich noch das Problem, dass Brandon Knight, der ein guter Spieler von der Bank war im letzten Jahr, sich eine Knieverletzung im Juli zugezogen hat und dementsprechend in der kompletten Saison nicht spielen wird. Ich wage auch zu behaupten, dass der Kader der Suns sich im Laufe der Saison noch durchaus ändern wird. Also es gab ja die Reports, dass halt mit Chandler und Dudley mehr oder weniger frei entscheiden können, ob sie die Saison in Phoenix beenden oder ob sie gegebenenfalls noch zu einem Contender wechseln. Gleiches gilt wohl auch für Eric Bledsoe, den Starting Point Guard. Also ich glaube, dass die Suns noch relativ viel umwerfen werden und sich versuchen mit ganz vielen Picks noch für die Zukunft zu wappnen, weil mit dem aktuellen Kader hat man gerade im aktuellen Westen relativ wenig Chancen, was zu reißen. Und das ist einfach relativ schwierig, obwohl Devin Booker halt einfach ein absolutes Ausnahmetalent ist und das Zeug zu einem Superstar hat. Aber er braucht einfach andere Qualität um sich herum, um das abrufen zu können.
Jemand, auf den der Blick vielleicht auch so ein bisschen gerichtet ist, Lars, ist Dragan Bender, der nach einem Jahr jetzt womöglich auch eine größere Rolle bekommt, aber im Prinzip hat Marius die Sache im Kern schon getroffen, oder?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass Dragan Bender vielleicht in dieser Saison wirklich einen großen Schritt machen kann. Ich meine, in der letzten Saison hat er immer wieder Durchhänger, lief es nicht sehr rund für ihn, aber wenn er jetzt in diese Saison komplett fit und mit Selbstvertrauen geht, dann denke ich, wird das auch seiner Konstanz helfen und ich erwarte ein Stück weit auch, dass er sich in diesem Team weiterentwickelt, weil das Team ist für die Entwicklung bestimmt, so wie es wir jetzt gerade schon zusammengefasst haben. Und er sollte seine Zeit wirklich nutzen, um sich wirklich weiterzuentwickeln und dann möglicherweise in ein oder zwei Jahren dann komplett da zu sein und das Team auch wirklich ein Stück weit führen zu können.
Dann schauen wir mal, ob das gelingt. Wollen gar nicht so viel mehr über die Phoenix Suns sprechen, denn wir werden die Zeit in den oberen Regionen vor allem benötigen. Lasst uns auf die Los Angeles Lakers schauen. Es lief die letzten Jahre in Summe schon nicht rund. Jetzt hat man ein paar Moves gemacht bei den Lakers, hat Brook Lopez geholt, hat mit Lonzo Ball jemanden im Draft geholt, dessen Vater unablässig dafür sorgt, dass über ihn oder zumindest über seinen Nachnamen gesprochen wird. Man hat mit Brandon Ingram und Julius Randle nach wie vor ja auch junge Spieler im Kader. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Los Angeles Lakers haben vielleicht das absolute Tal durchschritten, ohne dass es sich am Ende unbedingt in der Tabelle widerspiegeln wird, Marius. Aber es ist vielleicht der Weg bereitet, damit aus den Lakers wieder ein Team wird, dass man zumindest ja, für so ein nebenbei NBA-Spiel mal ganz gerne einschalten könnte.
Ja, ich sehe es gar nicht so negativ, wie du es siehst. Also ich glaube einfach, dass sie das riesengroße Glück hatten, mit Lonzo Ball einen Spieler zu draften, der nahezu NBA-ready ist, der halt wirklich sofort einsteigen kann und auch ein Spiel lenken kann. Ich finde, die Starting Five, ob nun Caldwell Pope oder Jordan Clarkson auf der Shooting Guard-Position spielt, dann mit Brandon Ingram und Julius Randle, finde ich eigentlich ganz gut besetzt. Dann haben sie Brook Lopez halt einfach bekommen, der auch immer für seine 18 bis 20 Punkte halt einfach gut ist. Wären sie nicht im Westen, würde ich sagen, sie könnten sich im Osten für die Playoffs qualifizieren. Im Westen, glaube ich, kommt das jetzt noch zu früh, was sie halt einfach gemacht haben in dieser Offseason. Sie haben die Weichen extrem gut für die Zukunft gestellt, haben relativ viel Cap Space geschaffen, insbesondere, dass sie Moskau abgegeben haben. Man wird in Zukunft wieder mit den Lakers rechnen müssen, wenn vielleicht auch nicht komplett dieses Jahr, aber sie werden mit Sicherheit spannend sein, wie sich das da alles so entwickelt.
Ja, insgesamt natürlich auch noch den ein oder anderen Jungen ja dazugeholt. Kyle Kuzma haben sie ja auch noch geholt, der ja der ein oder andere Experte auch unglaubliches Potenzial bescheinigt. Also wir dürfen gespannt sein, wofür es bei den Lakers langt. Du hast es angesprochen, Marius, das große Problem, das sie halt einfach haben, ist, dass sie im Westen spielen, folglich natürlich auch einige Spiele oder den Großteil ihrer Spiele dann gegen Western Conference Teams spielen müssen. Sie sind in einer Division mit den Golden State Warriors, das darf man nicht vergessen. Das wird ihnen ja doch das ein oder andere ja Guthabenkonto oder Niederlagen aufstocken. Und insofern, die Los Angeles Lakers auf einem guten Weg, haben die Talsohle womöglich hinter sich gelassen. Wir dürfen gespannt sein, wofür es da langt. Und jetzt sind wir schon bei einem Team angelangt, das letztes Jahr nur auf Platz 13 eingelaufen ist, das sich dieses Jahr mit neuem Logo präsentiert und für einen der großen Moves in diesem Sommer gesorgt hat. Die Minnesota Timberwolves holen Jimmy Butler und geben quasi nichts dafür ab, haben jetzt eine Starting Five aus Jeff Teague, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Taj Gibson und Karl Anthony Towns. Das liest sich auf jeden Fall schon mal wie Playoffs, Lars.
Ja, das ist sehr interessant, was jetzt innerhalb einer Offseason alles in Minnesota passiert ist. Auf der einen Seite haben wir eine sehr gute Starting Five und ich denke auch Andrew Wiggins als dritte Scoring-Option ist hervorragend. Aber ein bisschen Kopfschmerzen macht mir die Bank, die teilweise unerfahren ist oder auch wirklich der es noch an Leistung fehlt oder die in der NBA noch nicht zeigen konnte, welche Möglichkeiten in ihr steckt. Ich denke, dass die Minnesota Timberwolves, die ja schon sehr lange auf die Playoffs warten, jetzt dieses Jahr glatt, ohne größere Durchhänger in die Playoffs kommen. Aber am Zenit ihrer Möglichkeiten sind sie noch lange nicht. Ich denke, dass Towns und Wiggins jetzt auch in den Playoffs noch einen sehr großen Schritt machen werden und dass sie dann erst eine Gefahr für die Teams ganz oben werden, wenn sie sich einfach auch ein bisschen besser zusammenspielen. Nicht zu vergessen, haben sie einen sehr guten Defensivcoach und im ersten Jahr unter ihm konnten sie noch nicht zeigen, wie gute Defensive aussieht. Das erwarte ich nämlich jetzt von ihm im zweiten Jahr, weil es wäre vollkommen verschwendet, wenn sie diese Möglichkeiten, die sie da auf der Bank haben, mit diesem super Know-how nicht einsetzen würden.
Defensive ist das Stichwort, Marius. Sie haben mit Jimmy Butler jemanden geholt, der das durchaus spielen kann. Ist er derjenige, der dann eben Towns und Wiggins auf dem Feld auf gut Deutsch auch mal so ein bisschen in den Hintern treten muss?
Ja, also ich glaube, das ist nicht unbedingt die Mentalität von Jimmy Butler, aber da muss man halt einfach sagen, in den Hintern treten, dass wir Tom Thibodeau durchaus sehr gut machen, der Coach in Minnesota, der in Chicago schon dafür bekannt war, relativ wenig Mitleid mit seinen Spielern zu haben. Also diese ganze Situation in Minnesota ist extrem spannend und ich bin gespannt, wie sich so Karl-Anthony Towns entwickeln wird oder Andrew Wiggins. Da ist unglaublich viel Potenzial. Ob sie es diese Saison schon abrufen können, da bin ich so ein bisschen bei Lars, da habe ich meine Zweifel. Ich habe so ein bisschen Angst, mich zu wiederholen, aber man kann eigentlich nur Mitleid mit diesen Teams haben, dass sie halt eben gerade im Westen sind, weil auch hier muss man einfach sagen, dieses Team wäre halt einfach ein absolutes Top-Team im Osten und aufgrund der Ungleichverteilung werden sie sich zwar für die Playoffs qualifizieren, aber werden ganz schön zu kämpfen haben.
Zwei Punkte, die mir noch einfallen, die ich auch gerne mit euch noch besprechen wollen, betreffen die Minnesota Timberwolves. Zum einen haben sie eine sehr namhafte, sehr starke Starting Five, aber eine sehr, sehr dünn besetzte Bank, was zwangsläufig dazu führen muss, dass Tom Thibodeau die Starting Five Minuten ohne Ende abreißen lassen muss, weil es fast nicht anders gehen wird. Wie kritisch seht ihr diesen Punkt, Marius?
Jetzt bin ich vielleicht der Buhmann, aber ich würde dem tatsächlich sogar ein bisschen widersprechen. Ich meine, Jamal Crawford, ja, er ist 37, aber er hat eigentlich immer seine konstanten Leistungen abgerufen. Dann haben wir einen Taj Gibson, der eigentlich auch immer hart arbeitet und auch
aber Taj Gibson ist doch ein klarer Starting-Five-Spieler. Also er kommt ja nicht mal von der Bank in dem Fall, oder?
Nee, ich glaube tatsächlich in der Offseason, dass sich für die Power-Forward der Georgie Dieng mehr oder weniger als Starting-Power-Forward definiert hat, weil er halt ein viel besserer Rebounder ist. Okay. Also von daher ist Taj Gibson dann eher von der Bank und dann hat man noch Shabazz Muhammad, der ja immer mal wieder für Streaks gut ist, der ist noch ein bisschen inkonsistent, aber eigentlich finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, wie ihr beide das gerade beschrieben habt. Also ich kann durchaus falsch liegen und das Team beweist es eines Besseren, aber so schlecht finde ich die Bank nicht, zumal die Bankspieler auch die mit der Erfahrung sind.
Ja, also ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, Lars. Wie siehst du das? Also meine Hauptsorge ist nicht unbedingt die Qualität der Bank. Meine Hauptsorge ist, dass die Bank dünn ist. Also was du ja gerade beschrieben hast, ist eine 8-Spieler-Rotation. Da haben wir gesehen, was damit passiert. Das ist den Houston Rockets in den Playoffs komplett um die Ohren geflogen. Lars, wie siehst du die Geschichte?
Ja, ich denke, in der Regular Season sollte man das noch handeln können. Aber in den Playoffs kann es wirklich schwierig werden, weil in den Playoffs ja, muss jeder Spieler vollkommen da sein und wenn manche Spieler schon in der Regular Season unter gewissen Umständen sehr viel Zeit auf dem Court standen, dann kann das in manchen Fällen sehr weit nach hinten losgehen.
Ein Punkt, den ich auch noch so ein bisschen kritisch sehe bei den Minnesota Timberwolves, ist das Drängen von quasi allen vier Spielern, die die Scoring-Option darstellen, in die Zone hinein. Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins, Jimmy Butler, Jeff Teague und Jimmy Butler, zwei, die mit Tempo eben zum Korb ziehen. Andrew Wiggins ist auch nicht jemand, der den absoluten Touch von draußen hat. Lustigerweise der Center, Karl-Anthony Towns, noch derjenige, der den besten Dreipunktwurf hat. Ja, jemand, dem man als zweiten Big Man nach Dirk Nowitzki die 50-40-90-Saison zutraut. Wie kritisch seht ihr diese Situation, dass sie womöglich zu sehr in die Zone müssen und da dann natürlich auch relativ einfach im Zweifelsfall zu verteidigen sind, indem die Zone einfach komplett zugestellt wird, Marius?
Ja, es hängt viel davon ab, dass Andrew Wiggins halt einfach seinen Dreipunktwurf verbessert oder zumindest die Quote. Jeff Teague muss auch konstanter bleiben. Jimmy Butler hat sich nie wirklich großartig geändert, was seinen Dreipunktwurf betrifft. Interessanterweise ist es so, dass die Minnesota Timberwolves relativ leicht zu verteidigen sind, wie du gesagt hast, also diese berühmten Small-Ball-Lineups, die ja die Warriors berühmt gemacht haben, die werden wahrscheinlich gegen die Timberwolves gar nicht eingesetzt werden, weil man da ein bis zwei wirklich gute Rim-Protectors haben muss. Das wird mit Sicherheit ein Problem werden für die Timberwolves, weil ich da wenig Potenzial sehe, dass sie das jetzt innerhalb dieser Offseason oder in der Saison halt abstellen können.
Lars, siehst du das ähnlich kritisch?
Ja, ich denke, möglicherweise könnten die Timberwolves sogar davon profitieren, weil wir haben anfangs bei der Vorschau über den Osten schon mal über den Dreipunktwurf geredet. Ich glaube, dass der Dreipunktwurf ohne Frage sehr wichtig ist, aber wenn man in anderen Kategorien sehr, sehr gut ist, dann kann das ein bisschen etwas ausgleichen. Deswegen sollte es sehr wichtig sein für die Timberwolves, wenn sie nicht die perfekten Dreipunktschützen haben, dass sie dann zumindest, wenn sie zum Korb ziehen, effektiv sind. Und ich denke, dass es möglicherweise im ersten Moment sich ein bisschen wie eine Schwäche anhört, aber wenn man es effektiv plant, effektiv konstruiert, dass es dann auch eine Waffe werden kann.
Gut, dann gehen wir zum nächsten Team und das kommt aus Sacramento. Die Sacramento Kings sind letztes Jahr vor allen Dingen abseits des Courts aufgefallen. Wenig darauf haben jetzt Zach Randolph geholt. Es hat sich vieles bei den Sacramento Kings geändert. Man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass LeBissiere und Corley Steen ihre Form konservieren können, die sie nach dem All-Star-Break letztes Jahr dann hingelegt haben. Aber in Sacramento sind die Weichen knallhart auf Rebuild gestellt, oder Lars?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das zeigt auch ein bisschen der Draft wieder dieses Jahr. Sie haben sehr hoch gezogen mit der Aaron Fox, wie ich finde, einen sehr interessanten Spieler, der von 0 auf 100 in sehr, sehr kurzer Zeit kommt, der einen sehr, sehr starken Antritt hat. Bobby Hield kommt dazu, den sie für den Cousins Trade bekommen haben. Einziges Problem, sie haben wirklich viele talentierte Spieler. Sie haben es auch geschafft, sehr erfahrene Spieler dazu zu holen, um die Entwicklung zu verbessern. Jedoch ist es so, dass im Westen es viele Teams gibt, über die Suns haben wir schon geredet, die einen ähnlichen Weg gehen. Deswegen wird da sehr wichtig sein, dass sie jetzt, wo sie noch ohne großes Ziel in die Saison gehen, wirklich ihre Spieler so gut wie möglich entwickeln, um dann in ein, zwei Jahren oder ja, möglicherweise sogar drei Jahren, ist jetzt schwierig zu sagen, dann voll da sind.
Sie haben mit Vince Carter das Urgestein der NBA in ihren Reihen, haben mit Bogdan Bogdanovic jemand sehr, sehr Interessanten aus Europa jetzt bekommen, Marius. Wie siehst du die Sacramento Kings?
Ich muss gestehen, dass ich mit der Kaderzusammenstellung nicht so wirklich einverstanden bin, beziehungsweise sie nicht ganz nachvollziehen kann. Also es ist eine seltsame Mischung aus All-Stars wie Zach Randolph und jungen, talentierten Spielern, die aber relativ wenig zusammenpassen. Es gibt wenige Mentoren und Verhältnisse. Also das ganze Thema ist für mich mit Sacramento schwierig, aber man muss auch sagen, dass das neue Regime, was halt einfach da ist, jetzt auch die erste Offseason hatte und relativ viel Mist wegräumen musste, der in den letzten 5-6 Jahren einfach fabriziert wurde. Ich befürchte einfach für Sacramento, dass es die nächsten 3, wenn nicht sogar 4 Jahre durchaus noch darum gehen wird, dass das Team wieder aufzupäppeln. Ich halte auch persönlich nicht allzu viel von Buddy Hield, aber das sind einfach Dinge, die müssen sich jetzt über die Zeit entwickeln, aber da sehe ich durchaus schwarz für diese Saison.
Dann, ja, ziehen wir vielleicht schon fast den Schlussstrich, Lars, die Sacramento Kings im Rebuild. Gibt es noch was zu ergänzen?
Nee, wir haben alles zusammengefasst.
Na gut, dann waren das die ersten 4 Teams aus der Western Conference. Das nächste Team, das sind die Dallas Mavericks und das ist natürlich noch immer das Team von Dirk Nowitzki.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dirk Nowitzki bleibt den Dallas Mavericks noch immer erhalten und damit natürlich auch uns, geht in seine 20. Saison in diesem Jahr und er wird vermehrt auf Center spielen. Das hat Rick Carlisle bereits im Vorfeld dieser Saison angekündigt. Dazu haben sie auf Point Guard Dennis Smith Jr. gezogen, der jetzt schon als Steal in diesem NBA oder aus dem letzten NBA Draft gehandelt wird. Man hat insgesamt eine Mannschaft zusammen, die zwar noch Dirk Nowitzki beinhaltet, aber in der die Zeichen so ein bisschen auf Zukunft gestellt werden, peu à peu. Letzten Endes aber auch ein Team, Marius, das in dieser Western Conference einfach keinen Stich sehen wird.
Ja, das befürchte ich auch. Und sie haben zumindest jetzt einfach mal Dinge eingeläutet, dass sich die Franchise ein bisschen verändern will, auch in die Zukunft gucken will. Also den Draftpick mit Dennis Smith Jr., der ist schon mal vielversprechend. Da bin ich gespannt, wie viel er von seiner Explosivität dann auch in der NBA anwenden kann. Ich halte immer noch sehr viel von Harrison Barnes. Ein bisschen abhängen wird diese ganze Entwicklung von Nerlens Noel, der defensiv unglaublich stark ist, der aber zusehen muss, dass er auch in der Offensive ein bisschen mehr Last tragen muss. Und ansonsten, Seth Curry ist jetzt ein bisschen verletzt, aber auch er wird eine große Rolle spielen müssen. Aber es wird im Westen einfach nicht reichen. Was schade ist für Dirk Nowitzki, dass sie sich dann durch eine sehr lange Saison quälen müssen. Aber da reicht einfach das aktuelle Potenzial, personifiziert mit Wesley Matthews, einfach nicht aus, um wirklich mitreden zu können, was die Playoffs betrifft.
Interessant, meiner Meinung nach, Lars, eben die Aussage von Carlisle, dass Nowitzki größtenteils als Center auflaufen wird. Nerlens Noel hat Marius gerade angesprochen und ja, dem hat man im Prinzip mal so einen richtigen Denkzettel gegeben, nachdem der sich im Sommer doch sehr hat bitten lassen.
Ja, es war eine lange Geschichte mit der Vertragssituation von Nerlens Noel. Letztendlich ist es so, dass er die Möglichkeit hat, im nächsten Sommer Free Agent zu werden. Deswegen wird er diese Saison auf jeden Fall nutzen. Und ich denke, dass viel davon abhängt, wie er in dieser Saison performt. Wenn er gut performt, dann werden natürlich namhafte Teams Interesse an ihm haben. Wenn es nicht so läuft, dann wird es schwierig für ihn und er könnte möglicherweise die Entscheidung, die er jetzt im Sommer getroffen hat, schon wieder bereuen.
Ja, wir werden es mit Argus Augen verfolgen, wie sich die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki schlagen. Rick Carlisle hat auch gesagt, solange er Coach der Mavericks ist, wird Dirk Nowitzki in der Starting Five stehen. Das wird voraussichtlich erstmal zulasten von Nerlens Noel gehen. Wir sind gespannt, wie sich die restlichen Mitspieler dann präsentieren. Yogi Ferrell, so ein bisschen die völlige Überraschung der letzten Saison, ist ja auch immer noch Teil des Teams. Also gerade auf Point Guard sind sie relativ tief aufgestellt. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Dallas Mavericks dann im Laufe der Saison präsentieren. Davor, da landeten letztes Jahr die New Orleans Pelicans und die haben Twin Towers unter dem Korb stehen und vielleicht eines der dominantesten Big-Man-Duos, rein vom Potenzial her, das die NBA jemals gesehen hat, Marius.
Ja, also DeMarcus Cousins und Anthony Davis sind halt wirklich schon zwei herausragende Spieler, die halt den Frontcourt halt besetzen. Nichtsdestotrotz lasse ich mich dazu hinreißen, dass die Pelicans einfach in einer kompletten Sackgasse sind. Also sie haben zwei Spieler, die herausragendes Talent haben. Sie schaffen es aber nicht, diese beiden Spieler so zusammen einzusetzen und mit Mitspielern zu versehen, dass sie halt wirklich im Westen angreifen können. Und das ist jetzt auch tatsächlich mit diesem Kader, den sie halt haben, nicht möglich. Also wenn man sieht, Jrue Holiday, Rajon Rondo, der dann tatsächlich auch nochmal einen Verein gefunden hat, jetzt aber verletzt ist, Dante Cunningham, Etuan Moore oder auch Ian Clark, der von den Warriors gekommen ist, das ist halt einfach nichts, was wirklich DeMarcus Cousins und Anthony Davis das Wasser reichen kann und sie wirklich mit vernünftigen Bällen füttern kann. Auch da würde ich mich zu einer ziemlich krassen Aussage hinreißen lassen. Ich glaube nicht, dass DeMarcus Cousins die Saison in New Orleans beenden wird. Also das wird eine sehr, sehr brutale und keine schöne Saison für die Pelicans.
Siehst du das ähnlich, Lars, oder ist es am Ende so, dass ja, Anthony Davis und DeMarcus Cousins sich zusammenraufen und dieses Team lange, lange Zeit vielleicht dann doch im Rennen um die Playoffs halten können, weil sie eben zumindest sich dort beide präsentieren wollen?
Also ich denke auf jeden Fall, dass das Ziel der New Orleans Pelicans ist, in die Playoffs einzuziehen. Insbesondere für DeMarcus Cousins wird es sehr wichtig sein, diese Saison zu nutzen, weil in den letzten Jahren hat sein Ruf sehr gelitten. Wir haben alle mitbekommen, als der Trade durchgegangen ist, wie wenig Gegenwert er nur noch bekommen hat und wie wenig Teams bereit waren, ihm eine zweite Chance zu geben. Von daher wird die Saison für Cousins sehr wichtig. Letztendlich kann ich mir aber vorstellen, dass Cousins es hinbekommt, konstante Leistungen zu zeigen, was er, wie ich finde, im letzten Jahr teilweise auch schon gezeigt hat, wo es recht gut aussah. Von daher denke ich schon, dass Davis und Cousins erstmal noch zusammenbleiben. Wobei sie natürlich sich auch eingestehen müssen, dass es auf Dauer gesehen nicht so weitergehen kann mit den Möglichkeiten, die ihnen an der Seite sind.
Wir sind gespannt. Wie gesagt, also rein vom Potenzial natürlich ein unfassbares Duo da im Frontcourt bei den New Orleans Pelicans. Aber Marius hat es angesprochen, was da ringsrum gebaut wird, das ist doch eher ausbaufähig. Dazu dann natürlich der schwierige Charakter von DeMarcus Cousins. Wir können uns, glaube ich, sicher sein, dass wir von den New Orleans Pelicans hören werden. Die Denver Nuggets, die sind vergangene Saison auf Platz 9 eingelaufen, am Ende relativ knapp dann an den Playoffs gescheitert und haben ebenfalls einen Big Man, der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nikola Jokic ist sein Name, hat durchaus prominente Unterstützung um sich herum und ist vielleicht bereit, den nächsten Schritt zu machen und damit die Denver Nuggets womöglich in die Playoffs zu führen, Marius?
Haarscharf, aber ich glaube ja. Sie haben sich einigermaßen sinnvoll verstärkt. Jokic ist der absolute Anker, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Sie haben ein ausgeglichenes Team. Paul Millsap ragt so ein bisschen raus. Ich glaube schon, dass sie sich aufgrund ihrer sehr unorthodoxen Spielweise im Westen durchsetzen können und dann halt auch die Playoffs erreichen. Mehr als Platz 7 oder 8 ist aus meiner Sicht aber einfach nicht drin. Es ist halt einfach eine spannende Situation, was halt einfach passieren muss, damit sie wirklich vorne mit dabei sind, ist, dass Emmanuel Mudiay endlich mal zündet und das auch auf den Court bringt, was er eigentlich verspricht. Aber sie werden immer wieder mal einen Blick wert sein, weil so wie sie spielen, das ist eigentlich schon ganz gut anzusehen und ich bin gespannt, ob sie dann halt wirklich auch das Potenzial abrufen.
Ja, Emmanuel Mudiay, Lars hat Marius angesprochen, muss zünden. Dabei ist ja derjenige, der den Spielaufbau gestaltet, ohnehin unter dem Korb zu finden mit Nikola Jokic. Marius hat es im Prinzip ja auch gerade schon gesagt, es ist sehr unorthodox, was die Denver Nuggets machen. Aber es ist nicht unbedingt wenig erfolgsversprechend. Wie gesagt, letzte Saison nur knapp gescheitert, 40-42, 41-41 hat am Ende gelangt.
Ja, ich denke, dass es in der nächsten Saison früher klar sein kann, dass sie in die Playoffs kommen, weil ich denke, sie haben überraschend in der letzten Saison noch ein paar Heimspiele abgeben müssen und das kann möglicherweise in Verbindung stehen mit fehlender Erfahrung. Die haben sie jetzt mit Paul Millsap sich geholt, wie ich finde, ein Free Agency Signing, was bei den ganzen großen Namen sehr weit untergeht. Jedoch denke ich, bei Mudiay bin ich bei euch, dass es Zeit wird, dass er durchstartet, aber ich sehe auch seine Mitspieler im Backcourt sehe ich weiterhin sehr kritisch. Jamal Murray geht jetzt in seine zweite Saison. Seine Rookie-Saison war recht interessant und auch teilweise hat er schon gezeigt, welche Ansätze er hat. Aber in diesem so starken Westen ist es sehr schwierig, ohne ein gutes Backcourt-Duo wirklich auf längere Zeit gesehen Erfolgschancen zu haben. Denn wenn sie in die Playoffs kommen, dann sind sie in jedem Backcourt-Duell meilenweit unterlegen. Und ich denke, das ist trotz einem guten Frontcourt sehr ausschlaggebend und kann durch den guten Frontcourt nicht ausgeglichen werden.
Dann sind wir gespannt, was uns Nikola Jokic dieses Jahr so präsentieren wird auf Platz 8 im vergangenen Jahr. Das sind die Portland Trail Blazers gelandet und die haben, auch wenn es am Ende für die Playoffs gereicht hat, Lars, schon irgendwie so ein bisschen ja, jetzt hätte ich fast Bruchlandung gesagt. Bruchlandung ist das falsche Wort. Aber sie sind auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, nachdem im vorangegangenen Jahr, also vorletzte Saison, Damian Lillard und CJ McCollum ja beide wirklich überragende Saisons gespielt haben, wurden sie dann so ein bisschen geerdet. Den Playoff-Einzug haben sie ausgerechnet dadurch dann auch erreicht, dass sie mit Jusuf Nurkić eben von den Denver Nuggets einen Spieler bekommen haben, der da nicht so richtig gebraucht wurde und dann zum X-Faktor wurde.
Die Verpflichtung von Jusuf Nurkić in dem Trade war eine sehr gute Entscheidung, wie man jetzt sagen muss. Was die nächste Saison angeht, tue ich mich ein bisschen schwer. Also ich denke, für einen konkurrenzfähigen Frontcourt reicht es leider auch noch nicht, weil Amino ist meiner Meinung nach zu inkonstant und hat Schwierigkeiten in vielen Rebound-Duellen. Andererseits glaube ich, dass die Entwicklung von Lillard und McCollum weiter anhalten wird und dass sie die Liga weiterhin durch ihre gute Technik, durch ihre gute Übersicht weiterhin im Atem halten werden. Von daher wird weiterhin viel von Lillard und McCollum abhängen, was teilweise Vorteile bringt, aber nicht der Plan sein sollte, mit denen die Portland Trailblazers die nächsten Jahre fahren.
Marius, wie wichtig siehst du es, dass Jusuf Nurkić diese ja teilweise wirklich überragende Form, die er dann am Ende der letzten Saison hatte, beibehalten kann? Weil wir müssen es ehrlich sagen, in Denver war er ja solide, vielleicht wenn man es nett formulieren möchte, aber alles außer ein Anker dieses Teams, was natürlich auch eben der Problematik geschuldet war, dass er Nikola Jokic vor sich hatte. Aber es ist schon wichtig, dass man ihn da als Anker unter dem Korb auch hat, damit McCollum und Lillard eben ihr Spiel durchbringen können, oder?
Ja, also das ist eigentlich das Essentielle. Sollte das nicht funktionieren und Nurkić verletzt sein oder einfach nicht mehr die Form wiederbekommen, dann sehe ich, was dann einen Playoff-Einzug betrifft, relativ schwarz, weil einfach der Rest ist nicht stark genug neben Lillard und McCollum, um im Westen zu bestehen. Und da muss eigentlich alles auf Nurkić setzen, der jeden seiner Mitspieler eigentlich besser macht. Das ist aber, wie gesagt, essentiell, damit Portland ein gewichtiges Wort um die Playoffs mitreden kann.
Generell ist es ja im Westen natürlich so, dass es sehr, sehr undankbar ist, denn man hat, möchte man sagen, 4 Teams, die gesetzt sind, damit bleiben 4 Plätze für, 7, 8 Teams übrig, die darum kämpfen. Und eines dieser Teams, das sind die Memphis Grizzlies, und auf die, da setzt man irgendwie dann doch immer so ein bisschen wenig und am Ende überraschen sie einen. Letzte Saison, da war es schon so, und diese Saison ist es vielleicht noch extremer. Sie haben durchaus ihren Kader so ein bisschen umgekrempelt. Marc Gasol ist natürlich immer noch der Fixpunkt dieses Teams. Mike Conley hatte letztes Jahr eine unfassbar starke Saison. Chandler Parsons ist immer noch da, jetzt vielleicht dann mal wieder verletzungsfrei und kann bestätigen, warum er all das Geld bekommt. Aber man hat eben beispielsweise Zach Randolph abgegeben und man weiß nicht so richtig, wo führt der Weg der Memphis Grizzlies hin. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Wenn man sich den Kader anschaut, hat man den Eindruck, dass es im Westen eigentlich zu wenig ist, um die Playoffs zu spielen. Aber sind die Memphis Grizzlies am Ende die San Antonio Spurs Light? Jeder unterschätzt sie und am Ende sind sie doch da, Marius?
Diesmal würde ich sagen, nein. Ich glaube, dass sie abstürzen werden, dass sie sich nicht für die Playoffs qualifizieren. Also sie hatten ja so ein bisschen das Image dieses Nitty-Gritty-Teams, was immer hart verteidigt, hart kämpft, immer unangenehm ist. Das Problem ist halt einfach, das haben sie auch personifiziert durch Zach Randolph und Tony Allen. Die sind jetzt beide nicht mehr dabei. Es ist ein bisschen ein Umbruch, den sie aber nicht ganz vollzogen haben. Das ist halt eine schwierige Saison. Chandler Parsons ist halt faktisch nie gesund. Der müsste halt auch einfach wieder regelmäßiger spielen und zu Topform zurückkehren, damit da wirklich was kommt. Also ich sehe da wirklich schwarz. Ich glaube einfach, dass es eine ganz schwierige Saison für Memphis wird. Und sie sind halt eben nicht San Antonio und da werden sie doch deutlich abrutschen.
Lars, ich hatte es angesprochen, ich habe das ähnliche Gefühl wie Marius, was mir gerade um Marc Gasol unfassbar leid tut, denn er ist ein überragend guter Basketballer, der lange Zeit ja im Schatten seines Bruders stand, erst in den letzten Jahren daraus hervorgetreten ist. Wie siehst du die Situation der Memphis Grizzlies?
Ja, Marc Gasol wird weiterhin der Schlüsselpunkt der Saison sein oder der Schlüsselpunkt, wenn man über die Memphis Grizzlies im Allgemeinen spricht, weil sein Spiel ist weiterhin, denke ich, häufig sehr unterbewertet. Mittlerweile trifft er den Dreipunktwurf auch sehr gut, was seine Fähigkeiten in der Breite auch wesentlich verbessert. Jedoch ist es aktuell so, es fehlt ein weiterer Star an seiner Seite, um diesem ganzen Wettbieten im Westen standhalten zu können, um da mitmachen zu können. Von daher sehe ich die Offseason nicht als sehr schlecht an der Memphis Grizzlies, aber ich denke auf jeden Fall, dass man nicht die Neuzugänge oder nicht die Transaktionen gemacht hat, um letztendlich mithalten zu können. Deswegen sehe ich sie als Team, was mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Playoffs erreicht.
Am Ende werden wir vielleicht alle eines Besseren belehrt. Marc Gasol haut mit fast 33 nochmal einen raus. Mike Conley steigert sein Karrierejahr und Chandler Parsons ist gesund und zeigt, warum einst die Dallas Mavericks so viel Geld für ihn bezahlt haben. Das nächste Team, über das wir uns gleich unterhalten werden, das ist das Team von Lars. Das sind die Oklahoma City Thunder und die haben ordentlich was in die Hand genommen an Geld und damit auch an Namen verpflichtet in der Offseason.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Letztes Jahr, da waren die Oklahoma City Thunder eine einzige One-Man-Show. Russell Westbrook legt das Triple-Double über die komplette Saison auf, wird am Ende MVP und musste dieses Team eben auch gänzlich alleine tragen. Jetzt, da hat man sich nicht lumpen lassen in Oklahoma City, da hat man Paul George aus Indiana geholt und dann hat man etwas überraschend für mich, und darüber hatten wir letzte Woche in unserer Ausgabe zu den Trades auch schon gesprochen, Carmelo Anthony aus New York auf einmal losgeeist und nun besitzt man sein eigenes Dreigestirn, sein eigenes Dreier-Superstar-Team in Oklahoma. Lars, wie positiv blickst du dieser Saison entgegen?
Ja, recht positiv allgemein schon. Ich bin sehr überrascht, also positiv überrascht von diesen ganzen Verbesserungen, die man jetzt für sehr wenig Gegenwert erreichen konnte. Letztendlich ist es mathematisch oder ja, mathematisch kann man schon sagen, gesehen relativ einfach zu sagen, ja, drei Superstars, letztendlich, das wird doch eine super Saison. Da bin ich mir aber nicht so sicher, weil alle drei Spieler, auch Westbrook, müssen Kompromisse eingehen. Und insbesondere bei Anthony habe ich da so meine Zweifel, wenn er jetzt schon angesprochen wird auf die Frage, ob er denn nächstes Jahr möglicherweise von der Bank kommt und er einfach nur lacht, was im ersten Moment vielleicht nicht die falsche Antwort ist, aber wenn man bedenkt, wie er sich teilweise in New York verhalten hat, wie eigenwillig er da war, dann wird es auch für ihn Zeit, dass er an seiner Einstellung und an seinem Charakter arbeitet, weil nur wenn er das macht, dann kommen die Oklahoma City Thunder dahin, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Wenn er das nicht macht, dann droht die Gefahr, dass man Ähnliches sagt wie nach der Ära von Westbrook und Durant. Sie hatten so viele Möglichkeiten, sie konnten sie aber nicht voll ausschöpfen.
Ja, da würde ich aber tatsächlich mal eine Lanze für Carmelo Anthony brechen und einfach sagen, er hat in New York einfach gegen Ende nicht mehr den Respekt bekommen, den er einfach als Institution bei den Knicks verdient hat. Man muss immer unterscheiden, und für die Leute, die auch die Nationalteams verfolgen, hier der Olympic Mello, der sich immer sehr gut in Teams integrieren konnte, der immer auch gerne die zweite oder die dritte Geige gespielt hat und dabei sehr erfolgreich war. Das hat er immer dann gemacht, wenn er den Respekt bekommen hat, den er als Spieler eigentlich immer haben wollte. Es wird sehr viel davon abhängen, wie sich eigentlich Russell Westbrook um die Integration der neuen Spieler kümmern wird, wie er auf Carmelo Anthony zugehen wird. Sobald sich Carmelo Anthony wohlfühlen wird, wird er auch kein Problem damit haben, einfach mal ein Stück zurückzutreten und anderen die Rolle 1 und 2 zu überlassen. Er weiß, dass es seine letzte wirkliche Chance ist, um einen Erfolg zu erzielen. Er ist eine sensible Persönlichkeit. Ich hoffe für ihn einfach, dass es unter Russell Westbrook möglich ist, dass er da seinen Platz findet.
Ja, du hast es angesprochen, 3 olympische Goldmedaillen 2008, 12 und 16 hat er gewonnen. Ich glaube, Paul George war es, der jetzt vor kurzem gesagt hat, es ist unglaublich an der Seite von einem Spieler wie Russell Westbrook zu spielen, der so viel Tempo mitbringt und damit natürlich auch unfassbare Räume für die anderen beiden öffnet. Und das ist wahrscheinlich das große Plus und die große Stärke, die Oklahoma City Thunder in dieser Saison mit sich bringen können. Also Offense ist definitiv gegeben. Wie seht ihr die Defensive rund um Steven Adams, die Oklahoma City Thunder mitbringen? Denn Defensive war ja nie so das ganz große Aushängeschild von Carmelo Anthony, Marius.
Ja, aber alles, was nach Ines Kanter kommt, kann eigentlich defensiv nur besser sein. Ich meine, das wird Lars, glaube ich, besser beurteilen können, aber Steven Adams ist schon gut. Carmelo Anthony, wenn er will, kann er auch vernünftige Defensive spielen. Paul George sowieso. So schlecht sehe ich es nicht, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass man auf der Zweierposition mit Andre Roberson noch jemanden hat, der wirklich rein der Defensivspezialist ist. So schlecht sehe ich es nicht, auch wenn da vielleicht ein gewisses Loch auf der Bank ist. Aber das ist, glaube ich, nicht so das Riesenproblem, wie es in den vergangenen Jahren war.
Lars, wie siehst du das?
Ja, ich würde sogar ein bisschen weitergehen und sagen, dass die Defensive ein Schlüsselteil des Spiels der Oklahoma City Thunder werden kann. In der Free Agency haben sie noch Patrick Patterson hinzubekommen, der, wie ich finde, die Position 1 bis 4 ohne Probleme verteidigen kann, der zwar im Rebounding manchmal den kürzeren ziehen muss, weil er über schlechtes Timing verfügt oder aber ein Körper, der nicht prädestiniert dafür ist, viele Rebounds zu holen. Aber um es kurz zu fassen, ist seine Defensive auf jeden Fall sehr gut. Und einziger Knackpunkt ist natürlich, dass er jetzt an der Frühphase der Saison fehlen wird. Deswegen denke ich, wird als gegnerisches Team von Oklahoma City Thunder die einzige Möglichkeit sein, um sie wirklich anzugreifen, nämlich viel in der Offensive zu investieren. Aber sobald Patterson zurückkommt, sollte sich dieses Team defensiv, denke ich, möglicherweise unter die Top 5 der Liga entwickeln.
Also Lars erwartet ganz Großes auf jeden Fall von den Oklahoma City Thunder. Wir sind gespannt, wie sie sich entwickeln werden. Sie sind auf jeden Fall ja eines der Teams, das laut Zach Lowe hoping for an ankle sprain, also auf eine Knöchelverletzung hofft, denn die Golden State Warriors scheinen ja über allem zu drohen. Die Utah Jazz waren letztes Jahr so ein bisschen, ja, das Überraschungsteam vielleicht im Westen. Oklahoma City hatte man ja dann doch irgendwie so ein bisschen auf dem Zettel, eben durch Russell Westbrook, und die Utah Jazz als, gut geölte Maschine, als Team, das einfach unfassbar ausgeglichen war, Lars, hat es dann tatsächlich da auf Platz 5 geschafft gehabt, hatte mit Rudy Gobert um ein Haar den Defensive Player of the Year, aber eben auch nur um ein Haar, hat jetzt mit Ricky Rubio einen neuen Point Guard. Nichtsdestotrotz hat sich nicht allzu viel geändert in Utah.
Doch, ich finde schon relativ viel. Gordon Hayward sehe ich da als einen Schlüsselstein für den sportlichen Erfolg im letzten Jahr, und der ist ja bekanntlichermaßen weg. Auf der anderen Seite bietet der Abgang von Gordon Hayward auch Möglichkeiten für andere Spieler. Wir haben Rodney Hood, der, wie ich finde, in seiner NBA-Karriere häufig zeigen konnte, welche Möglichkeiten er hat, aber nicht unter konstanten Möglichkeiten. Und jetzt, wo im Ballvortrag möglicherweise er jetzt der zentrale Mann ist, denke ich, kann seine Entwicklung davon profitieren. Und wenn wir ehrlich sind, waren die letzten Monate oder eine längere Phase von Ricky Rubio bei den Minnesota Timberwolves einfach enttäuschend. Und ich glaube, Ricky Rubio hat jetzt auf jeden Fall sehr viel Bock, endlich der NBA zu zeigen, was alles in ihm steckt.
Ja, Gordon Hayward, wie konnte ich ihn vergessen? Stimmt natürlich, verzeiht mir, Lars hat natürlich recht. Also insofern, Marius, es war eine gut geölte Maschine, in der aber eben jetzt womöglich derjenige fehlt, dem man zur Not immer den Ball geben konnte, wenn es eben doch nicht so richtig lief.
Ja, dafür, also ich würde den Faktor Ricky Rubio auch nicht unterschätzen und Rudy Gobert wird halt massiv an Punkten zulegen. Also Utah wird zu einer Pick-and-Roll-Maschine einfach werden und die werden da mit Sicherheit einiges an Punkten kompensieren können, die Gordon Hayward dann halt einfach letzte Saison gemacht hat. Man muss einfach sehen, wie sich die Puzzleteile da zusammenfügen. Ich erwarte von Utah jetzt allerdings nicht so den krassen Absturz, wie wir ihn gerade bei Memphis prognostiziert haben. Es ist halt einfach eine komplett andere Mannschaft, die sich erst noch ein bisschen finden muss. Das Spielsystem wird ein bisschen anders sein. Aber das ist eigentlich für Utah jetzt eine Chance auf einen Neuanfang ohne Gordon Hayward. Da haben andere Vereine, wenn sie ihren Starspieler verloren haben, siehe Indiana, weitaus mehr mit zu knapsen als Utah.
Wo seht ihr Utah am Ende der Saison? Ich hatte es angesprochen. Im Prinzip ist die Western Conference ja ein undankbares Pflaster. Oklahoma, San Antonio, Houston, Golden State scheinen da erstmal über allen zu thronen. Golden State nochmal über den anderen dreien. Und dann geht's letzten Endes um 4 Playoff-Plätze zwischen allen anderen Teams. Seht ihr die Utah Jazz womöglich gar in der Pole-Position da auf Platz 5 am Ende? Oder wo ordnet ihr sie ein, Marius?
Also ich glaube, dass sie irgendwo so zwischen 6 und 8 landen werden. Das halte ich schon, aber da ist dann in den Playoffs aber auch einfach nicht mehr viel zu holen.
Lars, wie siehst du die Geschichte?
Ja, ich sehe es nochmal ein bisschen negativer. Also ich glaube, dass es wirklich fast bis zum letzten Spieltag dauern wird, bis man sagen kann, ob die Utah Jazz in die Playoffs kommen oder nicht, weil letztendlich Gordon Hayward sehe ich da wirklich als sehr, sehr wichtigen Spieler, der jetzt natürlich leider nicht mehr dabei ist.
Dann lasst uns auf ein anderes Team blicken, nämlich auf die Los Angeles Clippers, die jahrelang ein Dreiergespann in ihren Reihen hatten, das den großen Erfolg herbeibringen sollte. Und am Ende, ja, da muss man ganz knallhart sagen, hat es eigentlich für gar nichts gelangt. Sie hatten DeAndre Jordan, sie hatten Blake Griffin und sie hatten Chris Paul. Sie haben immer noch DeAndre Jordan und Blake Griffin. Natürlich, Verletzungen haben eine große Rolle in dieser Ära da gespielt, aber am Ende zählt eben das Ergebnis und das war nüchtern. Chris Paul hat sich den Houston Rockets angeschlossen, über die wir gleich noch sprechen werden. Jetzt ist es eben Blake Griffin, DeAndre Jordan, sie haben Danilo Gallinari geholt, sie haben im Backcourt Patrick Beverley, Austin Rivers. Wozu sind die LA Clippers am Ende gut? Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, Marius, wo nochmal so ein Ruck auch durch diese Franchise geht und sie sagen sich, jetzt zeigen wir es wirklich allen, jetzt zeigen wir, dass wir es können und dass wir eben nicht das Team von Chris Paul alleine waren?
Ja, ich glaube es schon. Also ich schätze sie als Gesamtmannschaft einfach stärker ein als in der letzten Saison. Und es mag sein, dass sie nicht so viele Spiele in der Regular Season gewinnen werden. Sie werden sich trotzdem einigermaßen problemlos für die Playoffs qualifizieren, aber diese extrem verstärkte Bank und die Stärke in der Breite des Kaders wird einfach dafür sorgen, dass sie ein sehr unangenehmer Gegner in den Playoffs sind. Und ich meine, die Starting Five mit Patrick Beverley, Austin Rivers, Gallinari, Griffin und DeAndre Jordan, das ist eigentlich schon ganz gut. Dann hat man Lou Williams, Sam Decker, die Routiniers, die von der Bank kommen und dann Milos Teodosic, der in der Euroleague letzte Saison extrem produziert hat. Das ist eigentlich keine schlechte Mischung. Ich würde einfach sagen, dass sie, wenn es die Warriors nicht geben würde, um Platz 1 im Osten in den Playoffs mitspielen könnten. Ich schätze sie zum Beispiel stärker ein als die Houston Rockets, zu denen wir ja gleich noch kommen. Also ich sehe da relativ positiv in die Zukunft, was das betrifft. Also da sah es schon mal düsterer aus für die Clippers.
Ja, das ist auf jeden Fall mal das erste richtige Statement, das hier rausgehauen wird, dass die LA Clippers stärker sind als die Houston Rockets. Wir werden gleich ja noch über die Rockets reden. Milos Teodosic hat Marius angesprochen, ja auch jemand, der den Ball wirklich unfassbar gut passen kann, der damit womöglich eben auch Blake Griffin und DeAndre Jordan perfekt ergänzen kann, womöglich eben auch im Laufe der Saison der Starting Point Guard wird. Lou Williams, ja, auch kuriose Geschichte, Lars, von den Lakers zu den Rockets getradet und dann innerhalb eines Jahres oder nicht mal eines Jahres, einem halben Jahres landet er auf einmal auf der Bank der Clippers. Die Clippers, Marius hat es schon angesprochen, wirken insgesamt relativ homogen zusammengestellt und müssen vielleicht an ihrem Spielstil gar nicht so super viel ändern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe da auf jeden Fall meine Zweifel, weil wenn ich mir Austin Rivers im Ballvortrag vorstelle, dann denke ich, ist das ein sehr klarer Rückschritt, wenn man den direkten Vergleich zu Chris Paul zieht. Klar war die Offseason sehr turbulent und sie haben, denke ich, aus dem, was passiert ist, noch das Bestmögliche rausgeholt. Jedoch sehe ich in diesem ehemaligen Dreigespann Chris Paul als den wichtigsten Mann und der ist schlichtweg gegangen. Hinzu kommt, was jedoch ein bisschen auch als Argument für sportlichen Erfolg gewertet werden kann, nämlich, dass die Bank einerseits in den letzten Jahren ja wirklich sehr, sehr gut war, wirklich immer wieder produziert hat. Und wenn man sich jedoch die letzte Saison anschaut, war dies plötzlich nicht der Fall. In der Playoff-Serie gegen die Utah Jazz, in der sie rausgeflogen sind, war die Bank auf einmal komplett unterbesetzt. Es waren sehr viele verletzt. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn die Bank endlich mal richtig funktioniert, dass sie dann auch wirklich viel mehr greifen kann und viel mehr Auswirkungen auf den sportlichen Erfolg haben kann. Denn letztendlich reden wir bei den Clippers schon sehr lange darüber, was hätte sein können. Und es wird langsam Zeit. Ich denke, das sieht man auch an der Rückversetzung von Doc Rivers, der jetzt nicht mehr der GM ist. Ich denke, man sieht, es wird Zeit, dass sie wirklich handeln, dass sie zeigen, was in ihnen steckt.
Marius, steht und fällt natürlich auch hier die Geschichte mit Verletzungen, aber Blake Griffin und Gallinari, sind das die beiden, auf die es am Ende so hauptsächlich ankommt? Und wenn die eben aufgrund von Verletzungen eben womöglich auch den Laden nicht wuppen können, geht dann die ganze Geschichte im Prinzip hoch und dann wird einmal auf komplett Neuanfang gestellt?
Ich glaube, so weit wird es diese Saison nicht kommen. Ich glaube, dass es dann erstmal um den Kopf von Doc Rivers geht und dann potenziell vielleicht mal am Team gedreht wird. Ich glaube, dann wird noch nicht der Stecker gezogen. Aber in der Tat glaube ich, dass die Chancen um ein Vielfaches höher sind, dass es eine erfolgreiche Saison wird, wenn Blake Griffin endlich mal eine Saison gesund bleibt. Das ist natürlich definitiv das Wichtigste für diese Saison bei den Clippers.
Okay, dann sind wir gespannt, ob sie das schaffen können und ob sie ja letzten Endes deinen Vorschusslorbeeren gerecht werden können. Drei Teams sind übrig im Westen, Houston Rockets, die San Antonio Spurs und natürlich die Golden State Warriors. Und damit werden wir dann gleich hier auf meinsportradio.de bei Triple Double unsere Western Conference Vorschau beschließen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir kommen zum grandiosen Finale. Die Houston Rockets, die San Antonio Spurs und die Golden State Warriors waren die besten Teams der vergangenen Saison im Westen. Die Golden State Warriors dann am Ende auch der Sieger der NBA. Und über diese drei Teams wollen wir uns zum Abschluss unserer Western Conference Vorschau unterhalten. Lars Kiele und Marius Binzler sind immer noch an meiner Seite. Ja, wir beginnen mit den Houston Rockets und Marius, ich möchte dir direkt das Wort überlassen, denn du hast sie gerade eben schon so ein bisschen abgekanzelt, hast gemeint, sie sind schlechter als die Los Angeles Clippers und das, obwohl sie Chris Paul geholt haben.
Ja, also es wird jetzt mit Sicherheit eine sehr unpopuläre Meinung sein, aber ich wage zu behaupten, dadurch, dass sie die Verpflichtung von Chris Paul so früh eigentlich schon unter Dach und Fach gebracht haben, haben sie ein Statement gesetzt. Sie haben für einen Spieler wie Chris Paul aus meiner Sicht sehr, sehr viel abgegeben. Da haben wir uns ja letzte Woche drüber unterhalten. Und wenn man sich dann eigentlich anschaut, was die anderen Mannschaften im Westen an Trades gemacht haben, an Verpflichtungen getätigt haben, ohne so viel abgeben zu müssen, würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass die Rockets die Verlierer der Offseason sind. Aber sie haben sich, glaube ich, mittelfristig keinen Gefallen getan. Und ich sehe halt einfach das riesengroße Problem, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass eine Kombination aus Chris Paul und James Harden wirklich funktionieren kann. Also ich bin relativ negativ eingestellt und wenn ich ehrlich bin, glaube ich sogar, dass es ein Aus in der ersten Playoff-Runde geben wird für Houston. Also das ist für mich einfach eine Konstellation in dem Team, die aus meiner Sicht einfach nicht funktioniert.
Ich bin unfassbar gespannt auf die Saison, spätestens jetzt. Also ich war es auch schon vorher. Lars, wie siehst du die ganze Geschichte?
Ja, James Harden und Chris Paul, wie das zusammen funktionieren wird, ist auf jeden Fall die entscheidende und auch eine gute Frage. Chris Paul, denke ich, ist auf jeden Fall gewollt, auch ein bisschen einstecken zu müssen. Also damit meine ich, seine eigenen Interessen zurückstellen zu müssen. Denn letztendlich ist es auch eine Statistik, die ihn betrifft, dass er mit den Los Angeles Clippers in seinen doch einigen Jahren niemals die Conference Finals erreichen konnte. Und für ihn ist es auf jeden Fall höchste Eisenbahn, das zu ändern, und ich denke, dass er da deswegen die Bereitschaft zeigt, Spielanteil abzugeben und auch, was das Verhältnis innerhalb der Mannschaft angeht, da auch sich manchen Spielern unterordnen zu müssen. Ein anderer Punkt, der dann jedoch ein bisschen schwierig für die Houston Rockets werden könnte, ist nämlich, dass der letzte Playoff-Run beeindruckend war, ohne Frage. Aber wenn man sich anschaut, wieso der so beeindruckend war, dann denke ich, ist die Bank auf jeden Fall ein Faktor. Und sie haben von der Bank viel abgeben müssen. Von daher wird sich es erstmal zeigen müssen, wie das Team überhaupt zurechtkommt, wenn sie plötzlich nicht mehr die Sicherheit von der Bank haben. Letztendlich ist da leider nur noch Eric Gordon, so wie ich finde. Nene ist immer noch ein akzeptabler Spieler, aber nicht das wirklich, was von der Bank kommen sollte, um ein Spiel zu entscheiden. Von daher sehe ich es als sehr schwierig an, da wirklich eine Vorausschau zu tätigen.
Wie seht ihr die Personalien PJ Tucker und Ba Amute, die ja durchaus Positionen in der Mannschaft begleiten, die oder eine Rolle in der Mannschaft spielen können, die es vorher in der Art und Weise vielleicht gar nicht so gab, Marius?
Ja, also ich glaube, dass das durchaus eine Sache ist, die insbesondere die Defensive stabilisieren kann. Also sie haben dadurch, dass sie halt relativ viel von der Bank abgegeben haben, haben sie durchaus Verpflichtungen getätigt, die jetzt nicht verkehrt sind. PJ Tucker ist da mit Sicherheit zu nennen. Trotzdem glaube ich halt einfach nicht, dass sie das kompensieren können, was sie abgegeben haben.
Lars, wie siehst du diese beiden Verpflichtungen hinsichtlich eben ihrer defensiven Qualität und damit natürlich ein Faktor, der letzte Saison vielleicht gar nicht so herausragend war? Und wir haben auch nicht darüber gesprochen, dass Chris Paul natürlich nach wie vor einer der besten Defense-Spieler auf der Point Guard-Position ist.
Ja, ohne Frage. Die Defense von Chris Paul wird häufig unterschätzt. Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt auf einmal sehen zu müssen, wie sich die Houston Rockets versuchen, zu einem guten Defensivteam zu wandeln. Ich denke, dass man dafür mehr braucht als einfach nur Spielermaterial. Denn in der letzten Saison hat die Defense auf mich keinen sehr guten Eindruck gemacht. Von daher würde ich so rumformulieren, wenn sie in der kommende Saison über die Defense kommen wollen, dann müssen sie aber da auch erstmal viel Zeit einplanen, damit diese dann auch wirklich effektiv funktioniert. Sie haben zumindest schon mal einen Schritt in die Richtung gemacht, denn insbesondere Mabumute sehe ich als einen sehr guten Perimeterverteidiger.
Also ich breche jetzt mal eine Lanze für die Houston Rockets. Ich denke, das Ganze wird gut funktionieren. Ich glaube, James Harden und Chris Paul besitzen beide einen Basketball-IQ, der ausreichend hoch ist, dass sie ihre Rolle nebeneinander finden werden. Und dazu haben sie eben mit Tucker und Mbamute durchaus Spieler eben auch dem Kader wieder hinzugefügt, die den Dreier sehr, sehr solide aus der Ecke treffen. Also letzte Saison haben beide um die 40% getroffen oder knapp darüber sogar. Sie haben müssen vielleicht ihre Spielanlage gar nicht so großartig ändern, haben defensiv vielleicht sogar das ein oder andere Upgrade hinzubekommen und sie haben mit Chris Paul, James Harden jemanden zur Seite gestellt, der ihn entlasten kann, der dafür sorgen kann, dass James Harden nicht komplett ausgepumpt eben in die Playoffs gehen muss, wie er das letztes Jahr ja dann letzten Endes musste, wo er dann auf dem Zahnfleisch ging und als die Houston Rockets dann ja letzten Endes schon fast ein bisschen unwürdig da aus den Playoffs geflogen sind, weil der Hahn im Prinzip ja komplett zu war, weil im Prinzip da ja letzten Endes die Kraft alle war und dann, wir hatten es ja schon mal angesprochen, die Rotation der Houston Rockets unfassbar klein geworden ist. Also ich sehe die ganze Geschichte relativ positiv, bin gespannt, wie gut sie sich ergänzen werden da im Backcourt. Auf jeden Fall ist es von den Namen der vielleicht klangvollste Backcourt, den die NBA aktuell zu bieten hat. Wir gucken auf ein Team, das Jahr für Jahr immer wieder als alt und letzten Endes ja nicht mehr konkurrenzfähig abgeschrieben wurde. Und es sind natürlich die San Antonio Spurs um Greg Popovich, um Kawhi Leonard. Und jetzt ist die große Frage, wozu langt es dieses Jahr? Die San Antonio Spurs haben in der letzten Saison 61 Spiele gewonnen, 21 nur verloren, was an und für sich eine unglaublich gute Zahl ist, wenn da eben nicht die Golden State Warriors wären. Sie haben jenen Golden State Warriors dann in den Conference Finals ein Stück lang eine Zeit lang die Stirn bieten können, bis sich eben dann Kawhi Leonard verletzt hat und dann die Serie letzten Endes komplett einseitig wurde, sie am Ende dann gesweept wurden. Marius, wozu langt es bei den San Antonio Spurs? Findet LaMarcus Aldridge endlich zu der Form, für die man oder wegen der man ihn geholt hat?
Das ist die einzige, aus meiner Sicht zumindest, die einzige Chance, die Spurs haben, dass LaMarcus Aldridge einfach von seinem doch relativ geringen für seine Verhältnisse Schnitt von knapp 17 Punkten einfach mal wieder als zweiter Scorer aufsteigt. Von Jahr zu Jahr versucht man natürlich die Spurs dann irgendwann dann doch mal abzuschreiben und zu sagen, jetzt muss ja halt einfach mal so der Abstieg erfolgen. Sie sind ein wahnsinnig gut gecoachtes Team. Jetzt muss man aber einfach mal sehen, Patty Mills ist jetzt der Starting Point Guard, solange Tony Parker halt einfach ausfällt, der noch an der Achillessehne verletzt ist. Da ist sehr, sehr viel Fragiles in diesem Team. Und so ein Kawhi Leonard, ja, er kann so ein Team einfach führen, er kann in die Playoffs führen, aber ich glaube einfach, dass für die San Antonio Spurs hier einfach so langsam der Weg beschritten ist. Die Ära geht dann wirklich zu Ende. Das wird verdammt schwer in den nächsten Jahren, dass sie regelmäßig die Playoffs erreichen. Dieses Jahr noch klappen, aber ich sehe da relativ wenig Potenzial noch, was Verbesserungen betrifft.
Zumindest in der Preseason hat ja jetzt Greg Popovich DeJounte Murray das Vertrauen auf der Point Guard Position geschenkt, den man ja sowieso irgendwie nach und nach da installieren möchte. Solange Tony Parker verletzt ist, womöglich wird er das dann tatsächlich auch in der Saison machen. Manu Ginobili geht in seine gefühlt 700. Saison, ist mittlerweile auch 40. Und es gab, Lars, noch eine Verpflichtung, die durchaus einen klangvollen Namen trägt, aber in den letzten Jahren jetzt auch nicht unbedingt übermäßig mit Leistung hat auftrumpfen lassen. Rudy Gay ist derjenige, der ja vor allen Dingen LaMarcus Aldridge so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen soll.
Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall seine Aufgabe sein. Es ist auch bitter nötig, dass LaMarcus Aldridge ein bisschen Druck bekommt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er sozusagen als zukünftiger Tim Duncan in die Franchise kam und dann wirklich lange Zeit hatte, sich an diese Rolle zu gewöhnen. Und letztendlich bin ich schon ein Stück weit überrascht, wie negativ es bei Lumin steht. Ich denke, in den Playoffs war das sehr deutlich zu sehen, wie inkonstant seine Leistungen sind und welche Probleme es da auch im Zusammenspiel gibt. Von daher ist die Verpflichtung von Rudy Gay auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, insbesondere weil für Gay es jetzt auch wieder die Möglichkeit ist, in einer funktionierenden Franchise zu zeigen, welche Möglichkeiten er hatte. Weil wenn man sich erinnert, als er in Sacramento war, ging es wirklich drüber und runter und das kann sich auf keinen Fall positiv auf die Entwicklung von einem Spieler auswirken. Was die nächste Saison der Spurs im Allgemeinen angeht, denke ich, dass sie früh für die Playoffs sich qualifizieren werden, dass sie aber häufig Probleme mit ihrem Backcourt haben werden. Dass jetzt sogar DeJounte Murray dann wirklich eine Option gegenüber Patty Mills wird, denke ich, das zeigt einfach, dass Patty Mills seine Chance, die sich nach der Tony Parker-Verletzung aufgetan hat, nicht genutzt hat. Und wenn man mit einem Spieler, der gerade mal ein Jahr Erfahrung hat, der, wie ich finde, über großes Potenzial verfügt, aber der trotzdem noch sehr unerfahren ist, dann denke ich, wenn man mit diesem Spieler im Backcourt versucht, die Top-Teams anzugreifen, dann wird das quasi unmöglich.
Und tun wir uns jetzt hier gerade wieder unser eigenes Grab schaufeln, denn eigentlich sollte man ja Greg Popovich niemals anzweifeln. Sind's bei den San Antonio Spurs vielleicht mehr als bei allen anderen Teams wieder 82 Spiele, die sie so mal, ja, ich will jetzt nicht sagen locker wegspielen, aber die sie da eben auf relativ unspektakuläre Art und Weise mit dem ja mittlerweile typischen San Antonio Spurs Basketball runterspielen werden in der Maschine, in die ja irgendwie jeder Spieler, den Greg Popovich holt, dann doch irgendwie reinpasst. Und dann kommen die Playoffs und sie schaffen es doch wieder, einen ordentlichen Run hinzulegen. Oder seht ihr da tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit, Marius?
Ich sehe natürlich Möglichkeiten, aber ich glaube einfach, dass irgendwann der Jungbrunnen für all die Spieler, die dann halt mal da sind, sei es nun Manu Ginobili oder ein Tony Parker, dass da halt einfach mal das Thema dann auch mal durch ist. Oder wir haben auch einen Pau Gasol, der halt auch mittlerweile 37 ist und nicht genau weiß, wie sein Platz eigentlich aussieht. Also es ist sehr, sehr fragil und ich bin mir einfach nicht sicher, dass da die Künste von einem Kawhi Leonard und von einem Greg Popovich einfach ausreichen, um diesen starken Westen halt einfach dann nochmal in Schach zu halten. Also ich sehe sie, auch wenn ich jetzt wieder tierisch Prügel dann kriegen werde, ich sehe sie auf Platz 5 in der Western Conference.
Also Marius ist derjenige, der heute dafür verantwortlich ist, hier mal die markigen Statements zu setzen.
Na klar.
Gut. Dann lasst uns natürlich auf das Team schauen, auf das alle schauen und das im Prinzip nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren hat. Die Golden State Warriors spielen um nicht weniger als die vierte Finals-Teilnahme in Folge. Wie gesagt, sie wären die vierte Franchise, der das überhaupt gelingt und sie spielen natürlich noch viel mehr als um die Finals-Teilnahme, um den dritten Titel innerhalb dieser 4 Jahre, denn alles andere wäre eine riesengroße Enttäuschung. Es gab wenig Bewegung innerhalb des Kaders oder verhältnismäßig wenig Bewegung. Man hat Nick Young geholt, was ja durchaus für den ein oder anderen Schmunzler vielleicht auch gesorgt hat, denn er ist ja doch jemand, der abseits des Platzes mal ja für Aufmerksamkeit gut ist, aber der Kern ist natürlich zusammengeblieben. Kevin Durant hat auf Geld verzichtet, Stephen Curry hat einen unfassbar großen Vertrag unterschrieben und Klay Thompson hat verlauten lassen, dass sie auf einer Mission sind und die heißt, wir wollen so in die Geschichte eingehen, wie es die Chicago Bulls getan haben, wir wollen in Erinnerung bleiben. Und Lars, man muss einfach sagen, sie sind auf dem besten Weg dazu, denn man kann sich schwer vorstellen, wie es anders ausgehen sollte als mit der Championship für die Golden State Warriors.
Ja, also du hast es da sehr klar zusammengefasst. Ich denke, eine Sache ist noch ganz interessant, die vielleicht ein bisschen verdeutlicht, wie groß die Dominanz der Golden State Warriors wirklich ist. Kevin Durant spielt jetzt gerade mal seit einem Jahr bei den Golden State Warriors und wenn man jetzt rüberschaut zu den Cleveland Cavaliers, haben die Cavaliers es in den letzten 3 Jahren 3-mal in die Finals geschafft. Jedes Mal, wie wir wissen, gegen die Golden State Warriors. Sie haben 2 Finals gewonnen und zwei Finals verloren und einmal die Finals gewinnen können. Ich denke, das ist gar nicht mal so eine schlechte Statistik. Natürlich haben sie im direkten Vergleich häufig den kürzeren ziehen müssen, aber dass sie nach einer deutlichen Finals-Niederlage in 5 Spielen so früh die Segel oder so früh die weiße Fahne schwenken, dass ein Kyrie Irving sich nicht mehr in der Rolle sieht, eine Championship bei den Cleveland Cavaliers zu gewinnen. Ich denke, das zeigt einfach, wie groß dieser Respekt vor den Golden State Warriors ist. Und wir haben es jetzt in dieser Offseason so gehabt, dass insbesondere in den Westen viele Spieler gewechselt sind, die auch alle das Ziel haben, die Golden State Warriors anzugreifen. Aber diese ganzen Duos und Trios, die sind alle noch so jung, dass Es braucht alles noch Zeit, bis sie am Maximum sind. Von daher sehe ich, um es ganz klar zu sagen, sehe ich die Golden State Warriors auf dem Weg, eine Legacy, wie man im Englischen sagt, anzustreben.
Marius, wir hatten im Off schon mal darüber geredet, dass es tatsächlich womöglich eine Situation geben könnte, die sie stoppt, und die heißt Verletzung, aber das ist dann halt auch die einzige.
Ja, also ich würde dann jetzt auch nochmal so ein bisschen was dazu sagen, ihr habt gerade so ein bisschen Nick Young durch den Kakao gezogen, der allerdings ein perfekter Fit für die Warriors ist. Er wird sich mit Sicherheit im Team auch unterordnen. Man muss auch noch rausstellen, sie haben halt mal eben einen der besten Shooter nochmal dazu geholt mit Omri Caspi. Dieses Team ist halt einfach beladen mit Spielern, die auch perfekt in dieses Spielsystem passen. Und Verletzungen sind wirklich das Einzige aus meiner Sicht, was die Warriors aufhalten kann. Und ich würde sogar so weit gehen, wo wir bei Bold Statements bleiben. Selbst wenn sich einer der Starting Five verletzt, sind sie aus meiner Sicht immer noch stark genug, um den Titel zu holen. Dieses Team ist wirklich ein Ausnahmeteam, was mal eben einen Kevin Durant integriert hat und keinen Schritt verloren hat. Also die Meisterschaft kann eigentlich nur über die Warriors gehen, und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie das auch relativ locker machen werden dieses Jahr.
Ja, da eigentlich ist wenig hinzuzufügen. Ja, du hast natürlich recht, Nick Young passt sehr gut rein von der Spielanlage in dieses Team und wird natürlich, ja, wäre es töricht, dieses Team zu torpedieren, wo er die Möglichkeit hat, den Ring zu gewinnen, und die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit, die ist sehr, sehr groß. Wir hatten in den letzten Jahren jeweils über 80% gewonnene Spiele. Das gab es auch noch nie vorher, dass drei Saisons in Folge mehr als 80% der Spiele gewonnen werden. Sie hatten den Rekord ja bereits gebrochen mit 73 Siegen, 9 Niederlagen, den die Chicago Bulls vorher in hatten. Aber das war dann eben in dem Jahr, als sie die Meisterschaft nicht gewinnen konnten. Also man weiß nicht so richtig, wo das alles hinführen soll, ob sich dann am Ende Kevin Durant und Stephen Curry einfach zum Ende jedes Spiels Shootouts liefern, um sich gegenseitig da zu übertrumpfen, oder ja, was das Ganze dann soll. Aber ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die Golden State Warriors das Team sind, das es zu schlagen gilt, und gleichzeitig das Team sind, das beinahe unmöglich zu schlagen ist, da sie ja die ja nahezu perfekte Maschine da zusammengestellt haben. Wenn es eine Schwachstelle irgendwo gibt, Lars, dann ist sie auf der Center-Position, aber das hilft dir ja auch nicht so richtig als Gegner, wenn du dafür vier andere drumherum stehen hast, die deutlich über dem durchschnittlichen NBA-Niveau
stehen. Ja, also die Tiefe, die die Golden State Warriors mittlerweile haben, die ist schon echt beeindruckend, und ihr beide habt es schon angesprochen, die Tiefe, die ist nicht nur insofern gut, weil sie immer wieder Punkte bringt, sondern sie passt auch perfekt in das System rein. Und ich denke, ein Punkt, der vielleicht auch noch ein bisschen verdeutlicht, wie dominant die Golden State Warriors sind, ist nämlich, dass sie die Möglichkeit haben, jedes Jahr, was sie im letzten Jahr schon mit JaVale McGee gemacht haben, die Möglichkeit haben, Spieler zu verpflichten, die in ihrer bisherigen NBA-Karriere noch nicht wirklich überzeugen konnten. Wenn wir uns an McGee erinnern, der wirklich sehr durchwachsene Jahre in der NBA am Ende dann auch in Dallas und in Denver hatte. So ist es dieses Jahr, oder sind es sogar mehrere, wie ich finde, die noch eine zweite Chance erhalten, nämlich Omar Caspi und den anderen angesprochenen, Nick Young. Wir nehmen ja schon ein bisschen länger auf, von daher fällt es schwierig, nochmal auf alle Namen zu kommen. Aber auf jeden Fall, der Punkt, den ich sagen wollte, ist nämlich, dass sie da nochmal zwei Spieler verpflichten konnten, die in den letzten Jahren einige Probleme hatten. Und ich denke, dass beide Spieler auf jeden Fall von dieser guten Teamchemie profitieren werden und letztendlich dadurch dann auch wiederum die Golden State Warriors profitieren werden.
Marius, wir hatten bei vielen Teams kritisiert, dass die Bank eben dünn ist. Wenn man sich nochmal die Bank der Golden State Warriors anguckt, Sean Livingston, Nick Young, Andre Iguodala, David West, JaVale McGee, das ist natürlich auch ein Pfund, das sie da reinwerfen können, dass wenig andere auch nur ansatzweise in dieser Qualität haben. Und was wir auch noch überhaupt nicht angesprochen haben, jeder spricht bei den Golden State Warriors immer über diese unglaubliche Offensivmaschinerie, aber du wirst ja nicht im Vorbeigehen das beste Defensivteam der Liga, und genau das sind die Golden State Warriors.
Ja, und das hängt halt sehr stark an Draymond Green, der halt einfach unfassbar gut defensiv agiert. Das Switchen klappt bei den Warriors gut. Es ist halt auch einfach ein perfektes System, was Steve Kerr da auf den aufs Parkett bringt. Steph Curry ist wahrlich nicht der beste Verteidiger in der Liga, aber durch das System, in das alle wirklich sich reindenken, gibt es da einfach kaum Ausreißer, und sie erlauben sich auch kaum Ausfälle. Also es ist ganz, ganz selten, dass sie mal wirklich ein Spiel haben, wo nichts funktioniert. Also das ist wirklich Basketball nah an der Perfektion.
Ja, dann lassen wir es dabei. Die Golden State Warriors wollen dafür sorgen, dass sie in NBA-Kreisen unsterblich werden. Sie haben die perfekten Voraussetzungen. Wir sind uns sehr einig und wir sind gespannt, ob es dazu langen wird, ob sie den dritten Titel innerhalb der letzten 4 Jahre holen können. Das war die Vorschau auf die Western Conference. Ich bedanke mich bei Marius Winzler und bei Lars Kiele. Wir werden in den nächsten Wochen euch jeweils immer eine halbe Stunde, auf dem Laufenden halten über die Geschehnisse in der NBA, abseits der Spielberichte, die ihr natürlich in der Sportshow dann jeden Morgen von uns bekommt. Das war's, wie gesagt, mit Triple Double hier auf meinsportradio.de, und schaltet auch weiterhin ein.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.